Ja, ihr lieben Geschwister in Christus Jesus, einander ertragend und euch uns gegenseitig Gnade erweisend, wenn jemand gegen jemand anders einen Tadel hat. Wie der Herr euch uns Gnade erweist, so tut auch ihr es. Dieser Vers 13 soll besonders jetzt in uns sein. In den vorausgehenden Versen aus Kolosser 3 wird uns ja zugesprochen, den alten Menschen die üblen Handlungen samt seinen fleischlich-seelischen Begierden zu ertöten, ja sie abzulegen. Dafür sollen wir als Auserwählte Gottes Heilige und Geliebte das ansehen, was dem neuen, im Denksinn verjüngten Menschen entspricht und in einem Wandel in Neuheit des Lebens in die Tat umsetzen. Innigstes Mitleid, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Das Befolgen dieses Zuspruchs ist von größter Wichtigkeit, wenn wir der Aufforderung von Vers 13 einander ertragend und gegenseitig Gnade erweisend gerecht werden wollen, um es praktisch eben in die Tat umzusetzen. Und der Maßstab lautet, wie der Herr uns Gnade erweist, so tut auch ihr es. Genauso sollen es auch wir tun. Wie wohltuend ist es doch für einen jeden von uns, wenn wir erkennen, dass der Gegenüber uns wohlgesinnen ist und ist erst recht, wenn wir die geschwisterliche Liebe dem anderen abspüren können, dass wir so mit unserer Eigenart ertragen werden. Die persönliche Eigenart eines jeden von uns hat schon durch Vererbung und gewisse Umstände bedingt sein. Das wirkt sich dann so aus, dass wir für die mit uns zusammenlebenden Menschen, wie auch für unsere Glaubensgeschwister, nicht immer gut erträglich sind. Es sollte zwar nicht so sein und es muss auch nicht für immer so sein. So manche Eigenart, Veranlagung nimmt bzw. nahm uns unser Herr beim Gläubigwerden nicht weg. Warum wohl? Die Antwort lautet, damit wir es lernen und uns üben können, einander zu ertragen, uns gegenseitig Gnade erweisend handeln, so wie es uns Christus, unser Herr, vormacht, der uns für Kränkungen Gnade erweist. Kolosser 2,13. Dazu sind wir aufgefordert. Dies ist der Dienst, den wir uns gegenseitig schuldig sind. Es ist ein köstliches, geschwisterliches Vorrecht, einander durch verständnisvolles und von der Liebe getriebenes Mittragen die Bürde zu erleichtern. Wir verhindern auf diese Weise, dass einer unter der Last, die ihm den Umständen nach zu schwer geworden ist, zusammenbricht oder gar am Glauben Schiffbruch erleidet, weil ihm durch die Mitleidlosigkeit der Geschwister die Freude im Herrn teilweise genommen verloren geht. Das ist es, was Paulus meint, wenn er uns auffordert, helft einander die Bürden tragen, und erfüllt so das Gesetz des Christus, Galater 6,2. Und das hier gemeinte Gesetz des Christus lautet, einander zu lieben, so wie er uns liebt. Wie diese Liebe in 1. Korinther 13 beschrieben ist, sie sucht nicht das ihre, lässt sich nicht aufstacheln und rechnet das Üble nicht an. Alles erduldet sie. Diese Liebe wird niemals hinfällig oder schwach. Wie oft sagt Paulus, wenn er die Lieblosigkeit anderer aufdecken muss, es werde ihnen nicht angerechnet. So kann man nur reden, wenn man von der Liebe Christi durchdrungen und geprägt ist und seine Gnadenerweisungen selbst erlebt hat. Oder sollen wir seine Gnadenerweisungen in Anspruch nehmen und dem anderen das Üble anrechnen? Wenn wir selbst eine Bürde für andere werden, sind wir nicht in der Lage, an den Lasten mitzutragen, die auf dem Bruder oder Schwester liegen. Paulus und seine Mitarbeiter dürfen uns darin ein Vorbild sein. Beschimpft man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so ertragen wir es. Lästert man uns, so sprechen wir zu. 1. Korinther 4, 12 und 13. Wer wie Paulus eine solche Haltung praktiziert, der darf auch den anderen zusprechen, ihnen, ihm, Paulus nachzuahmen und ebenso zu handeln. Ich spreche euch nun zu, ich, der Gebundene im Herrn, würdig der Berufung zu wandeln, zu der ihr berufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten. Epheser 4, 1 bis 3. Haben wir schon einmal ihr Leben so richtig überlegt und nachgedacht? Warum gerade in den Vollkommenheitsbriefen unseres Apostels unser aller Wandel so eindringlich und nachhaltig beschrieben wird? Mit eigenem Gekränktsein, mit Richten und Verurteilen oder gar mit Vergelten des empfangenen Übels würde jede Spannung nur vergrößert und das Übel noch verschlimmert. Mit einer solchen Haltung tun wir keinen guten Dienst und uns selbst erst recht nicht. Die geistliche Heilmethode lautet, Brüder, Geschwister, wenn auch ein Mensch von einer Kränkung übereilt wird, so helft ihr, die geistlich Gesinnten einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und achte auf dich selbst, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Galater 6, 1. Das ist dann eine Haltung, ein Schritt, der über das Ertragen hinausgeht. Das ist nicht mehr nur ein leidendes und tatenloses Erdulden, ein einfaches sich gefallen lassen, sondern aktiv Gnade erweisend handeln. Diese Haltung ist umso wichtiger, wenn man berechtigten Grund hat, den anderen wegen seiner anstößigen Haltung im Allgemeinen und persönlich im Besonderen zu tadeln. Tadeln ist keine leichte Sache, wenn dies korrekt und geistlich in der Liebe Christi geschehen soll. Meist geschieht das Tadeln in einem Geist der Empörung und nicht in einem Geist des Wohlwollens. Getadelt zu werden ist immer etwas Schmerzliches. Es gibt nicht viele Menschen, auch nicht unter den Gläubigen, die einen gut gemeinten Tadel dankbar annehmen, obwohl ein aus der Liebe stammender Tadel auch eine besondere Gnadenerweisung sein kann. Aber wir werden nicht aufgefordert zu tadeln, sondern vielmehr Gnade zu erweisen. Und dies sind wir uns alle gegenseitig schuldig. Das gilt es unter allen Umständen zu üben und zu lernen. Gnade erweisen ist auch nicht dasselbe wie begnadigen. Das heißt, eine Schuld oder Strafe erlassen und vergeben. Das ist zwar auch notwendig und soll von uns geübt werden, aber Gnade erweisen heißt so viel wie begnaden. Eine Gunst erweisen. Gnade oder Gunst ist etwas ganz Unverdientes. Etwas, das man dem anderen aus reiner Zuneigung gewährt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Diese Begriffsauslegung geht aus allen Vorkommen des Wortes Gottes über die Gnade in der Heiligen Schrift deutlich hervor. Wenn wir unsere Stichwortkonkordanz Gnade erweisen suchen in unserer Stichwortkonkordanz, werden wir Seite 386 auf Begnaden, Gnade erweisen, Gnade gewähren verwiesen. Gott hat seinen Sohn nach seinem Gehorsam bis in den Tod am Fluchholz überaus hoch erhöht und ihn mit dem Namen begnadet, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu, dem Namen seiner Erniedrigung, seiner Menschwerdung, sich jedes Knie beuge. Philipper 2,9. Er hatte sein Dasein in der Gestalt Gottes nicht unbedingt wie ein Rauben erachtet und festgehalten, ebenso wie Gott zu sein, sondern hat sich selbst entäußert, sich selbst erniedrigt, nahm die Gestalt eines Sklaven an, wurde den Menschen gleichgestaltet und in der Art und Weise wie ein Mensch erfunden. Philipper 2,5 und 8. Ihr Lieben, diese Gesinnung wird in uns nicht nur empfohlen, sie sei in uns. In der Gestalt Gottes war ihm körperliches und seelisches Leiden nicht möglich. Und so heißt es in Hebräer 10,5 bis 8, darum sagte er, als er in die Welt kam, Opfer und Darbringung willst du nicht, einen Körper aber passt du mir an. Und weiter sagte er, siehe, ich treffe ein, in der Summe der Rolle ist von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und in diesem Körper, obwohl er der Sohn ist, lernte er den Gehorsam durch das, was er litt. Und so vollkommen gemacht ist er allen, die ihm gehorchen, die Ursache äonischer Rettung. Hebräer 5, 8 und 9. Hier werden wir vor allem auf das Vorbild unseres geliebten Herrn selbst hingewiesen. Seine Gnadenerweisungen werden uns zur Nachahmung vor Augen gestellt. Nicht allein ihre Art, sondern vielmehr auch noch ihr Reichtum, ihre Überfülle. Überwältigend aber ist doch die Gnade unseres Herrn mit Glaube und Liebe, die in Christus Jesus ist. Seine Gnade ist nicht zu überbieten. Sie ist nämlich überfließend und sie hat kein Ende. Sie kann auch niemals aufgebraucht werden. Lesen wir einmal nach, welch überströmende Gnade uns geschenkt ist. Es sind Worte, die wir schon oft gehört haben. Wir aber wissen, dass Gott denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor erkannte, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorher bestimmt, diese beruft er auch. Und die er beruft, diese rechtfertigt er auch. Die er aber rechtfertigt, diese verherrlicht er auch. Was wollen wir nun dazu vorbringen? Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns nicht auch mit ihm dies alles in Gnaden gewähren? Aus Römer 8, 28 bis 32. All das hat er getan. Wir konnten von uns auch nichts dazu beitragen. Es sind seine Gnadenerweisungen. In Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Epheser 1,5. Welch überströmende und überwältigende Gnade wurde uns zuteil, ihr Lieben. Und das ohne Rücksicht auf unser Verhalten und unsere Kränkungen, die wir ihm zufügen. Für solche, die in Christus Jesus sind, und das betrifft alle Gläubigen, gibt es keine Verurteilung mehr. Warum? Weil wir Mitgekreuzigte sind, der Sünde gegenüber tot sind. So sieht uns Gott. Nun aber lebend für ihn, unseren Gott und Vater, durch Christus Jesus. Damit sollen wir rechnen. Römer 6, 8 bis 11. Er hat uns mit ihm zusammen lebendig gemacht und so für alle Kränkungen Gnade erweisend. Und er hat die wider uns lautende Handschrift der Erlasse, die unser Gegner war, ausgelöscht und sie aus der Mitte genommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Kolosser 2, 13 und 14. Gott selbst sorgt dafür, dass wir auch diese Gnade richtig erkennen. Wir aber erhielten ja nicht den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott aus Gnaden gewährt ist. 1. Korinther 2, 12. Genau nach dieser Erkenntnis sollen auch wir gemäß der Aufforderung in unser Textwort Gnade erweisen. Das Überwältigende und Überfließende dieser göttlichen Gnadenerweisung sollen auch uns veranlassen, unsere Gnadenerweisungen überfließen zu lassen, nicht sparsam damit umgehen oder gar Bedingungen zu stellen und bestimmte Maßstäbe anlegen. Ohne Einschränkungen sollen wir uns um Gnadenerweisungen auch mühen. Genauso wie uns vom Herrn Gnade erwiesen wurde und immer wieder und immer noch erwiesen wird. Deshalb auch die Formulierung Gnade erweisend, das also fortwährend so sein soll. Darum auch die Ermahnung, werdet aber gegeneinander gütig, und im Innersten wohlwollend, erweist euch gegenseitig Gnade, wie auch Gott euch uns in Christus Gnade erweist. Epheser 4, 32. Ihr lieben Geschwister, so streng Paulus in der Beurteilung eines fleischlichen, das Ansehen der Gemeinde und ihres Herrn schädigenden Wandels auch war, So sehr war er aber auch bereit und darauf bedacht, Gnade zu erweisen. Nachdem der Bruder in Korinth, 1. Korinther 5, die Gemeindezucht angenommen und sein übles Verhalten eingestellt hatte, ermahnt Paulus die Korinther, diesem Bruder nun Gnade zu erweisen und ihm noch darüber hinaus zuzusprechen, damit er nicht von übermäßiger Betrübnis verschlungen werde. Jetzt sollen sie Liebe gegen ihn walten lassen, schon deshalb, damit nicht auch sie vom Satan übervorteilt werden, dessen Gedanken ihnen ja nicht unbekannt war, wie auch uns. 2. Korinther 2, 7 und 11. Besonders den Anfängern im Glauben, den Unerfahrenen und den Schwachen begegnete Paulus mit großer Milde. Er spricht darum zu, nehmt euch aber des Schwachen im Glauben an, doch nicht zur Beurteilung von Folgerungen. Römer 14, 1. Also nicht, um mit ihm zu streiten oder gar richten, sondern um ihm gütig zuzusprechen. Während Paulus in Rom gefangen lag, unternahmen es etliche Brüder, Christus zu verkündigen. Die einen im Sinn seines Evangeliums, Philipper 1, 15 bis 18, aber einige von ihnen verfolgten einen unlauteren Nebenzweck, nämlich dem Apostel zu seinen Fesseln noch weitere Drangsale hinzuzufügen. Paulus aber ist darüber nicht empört. Er schimpft und droht nicht, sondern er freut sich, dass auch auf diese Weise vor allem Christus verkündigt wird. Er kann umso gelassener sein. Warum? Weil er weiß, dass ihm dies alles zum Heil ausfallen wird. Seinem Glaubenskind rechter Art Timotheus teilt er mit, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand zur Seite, sondern es verließen mich alle. Es werde ihnen nicht angerechnet. 2. Timotheus 4, 16. Obwohl ihn diese Vereinsamung sicherlich schmerzlich getroffen haben mag, hegte er gegen niemand Groll, sondern erwies allen in seinem Herzen Gnade. Aber der Apostel hat nicht nur selbst Gnade erwiesen, sondern er bat auch die Heiligen, ihm Gnade zu erweisen. Er gab damit freimütig zu, dass auch er Gnadenerweisungen nötig hatte, weil auch er zuweilen andere, wenn auch unabsichtlich, betrübte. So waren die Korinther eifersüchtig auf andere Gemeinden, weil Paulus von diesen Unterstützungen angenommen hatte, von ihnen aber nicht. Sie glaubten darum, von Paulus weniger geliebt und geachtet zu werden. Darum bat er sie, auch ihm Gnade zu erweisen, indem sie ihm sein Verhalten nicht als Unrecht anrechnen sollen. 2. Korinther 12, 13. Es ist doch etwas Köstliches, Gnadeerweisung zu bekommen. Aber es ist noch köstlicher, ihr Leben selbst Gnade erweisen zu dürfen und zu können. Beides macht unser Leben reich und wertvoll, freudevoll. Gnade zu erweisen ist ein Zeichen echter Liebesfähigkeit. Wer liebt, der ist auch fähig, Gnade zu erweisen, kann auch alles ertragen und kann auch die dem Bruder und der Schwester aufgelegten Lasten mittragen. Ja, dies wird ihm ein heiliges Bedürfnis sein. Überdies aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Aus 1. Korinther 13, 1 und bis 3 ist uns allen bekannt, dass alles, was nicht in der Liebe, die in unsere Herzen ja ausgegossen ist, getan wird, völlig wertlos ist. Ja, wenn ich all den Glauben hätte, so dass ich Berge versetzen könnte, alle Geheimnisse wüsste, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz austeilen und meinen Körper dahingeben würde, um mich dessen zu rühmen, aber keine Liebe hätte, so würde es mir nichts nützen. Vor der Preisrichterbühne, ihr Lieben, am Tag Jesu Christi wird überhaupt nichts Bestand haben, was nicht in der Liebe Christi getan wurde. Und wenn es noch so gut und fromm aussieht, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus gilt es zu erkennen. Wie gut ist es doch, ihr Lieben, dass wir uns nicht um diese Liebe erst mühen oder gar aus eigener Kraft hervorbringen müssen, sondern dass sie als außerordentlicher Gnadenerweis unseres Gottes und Vaters in unsere Herzen ausgegossen ist, nicht tröpfleweis, ausgegossen ist durch Heiligen Geist. Römer 5. Die Liebe, ihr Lieben, ist das wirksame Prinzip, nach welchem die neue Menschheit angezogen werden soll. Sie ist ja bildlich gesehen das alles zusammenhaltende, strahlend schöne Obergewand. Alle in Kolosser 3,12 genannten Eigenschaften, die uns zum Anziehen verordnet sind, sind kostbar. Ihnen allen aber würde die Kraft und freudige Bejahung fehlen, wenn sie nicht durch die Liebe vollkommen gemacht würden. Das will Paulus in den oben genannten Versen aus 1. Korinther 13 hervorheben. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Wenn wir gemäß Kolosser 3,9 die alte Menschheit, die sich durch verführerische Begierden selbst ins Verderben bringt, Epheser 4,22, samt ihren Handlungen abstreifen, so verlassen wir damit ja auch ihre Grundregeln und Einflussrechte an uns. Wir haben nichts Gemeinsames mehr mit ihr. Wir haben nun auch einen ganz anderen Herrn, einen völlig anderen Eigner. Die Sünde hat keine berechtigte Herrschaftsansprüche mehr an uns zu stellen. Da wir von ihrer Sklaverei befreit sind, wenn wir Römer 6 bejahen. Wir sind im Geist zusammen mit Christus auferweckt und können nun in Neuheit des Lebens wandeln. Wir sind aus der Finsternis in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Kolosser 1,13. Dadurch unterscheiden wir uns wesentlich von der alten Menschheit durch ein völlig anderes Verhalten. Wir suchen das droben, wo Christus ist, zu Rechten Gottes sitzend, und begehren nicht mehr das, was der Menschheit auf der Erde begehrens- und erstrebenswert erscheint. Unsere Gesinnung ist auf das droben gerichtet, auf unser überhimmlisches Losteil, auf unser immerwährendes Zusammensein mit Christus, unserem Haupt, dem Sohn seiner Liebe. Wir hörten ja gestern viel davon. Darum auch lassen wir uns durch den uns innewohnend geschenkten Heiligen Geist führen und willig machen, die Dinge anzuziehen, die der Sünde ganz entgegenstehen. Und das sind innigstes Mitleid, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Eben die neue oder junge Menschheit. Und hier gibt es eine köstliche Gemeinschaft, die durch keinerlei Sektiererei oder sonstige äußere Unterschiede aufgehoben werden kann. Wir sind gemeinsame Inhaber eines Losteils, eine gemeinsame Körperschaft und gemeinsame Teilhaber der uns in Christus geschenkten Verheißungen. Durch das Evangelium, dessen Diener Paulus geworden ist. Steht in Epheser 3, 6 und 7. Dies hat eine unumstößliche, köstliche Einheit zur Folge. Eine Körperschaft und ein Geist, ein Erwartungsgut, einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Epheser 4, 4 bis 6. Glückselig dürfen wir doch sein, ihr Lieben, dies alles im Glauben zu wissen, erfahren dürfen und darin leben dürfen. Während die ungläubige Menschheit, selbst auch das Christentum, fortwährend vielerlei Versuche macht, zur förderlichen Gemeinschaft und Einigkeit zu kommen, um Frieden und Sicherheit zu erringen, wird sie dennoch immer neue Konflikte und Wirren verwickelt, in neue Konflikte und Wirren verwickelt. Wir brauchen die genannte Einheit nicht machen. Sie besteht schon, und zwar von Gott in Christus gewirkt und ist geistlicher Art. Wir brauchen diese Einheit nur durch das Band des Friedens in Liebe zu halten. Unser Wort sagt, dass die Liebe das Band der Vollkommenheit ist, das alles zusammenhält. Damit ist ja der Liebe die wichtigste Funktion zugeordnet. Erst die Liebe bewirkt in Wahrheit innigstes Mitleid, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Erst sie gibt uns auch die Kraft, einander zu ertragen, denn sie hält ja alles aus und erduldet alles. Sie allein ermöglicht es auch, alle Zeit und allen Gnade zu erweisen, denn sie rechnet das Üble nicht an. 1. Korinther 13, 5. Unser gesamtes Glaubensleben ist vom Wirken dieser Liebe abhängig. Galater 5, 6. Die Liebe Gottes in unseren Herzen drängt uns, sie kraftvoll und ohne Furcht zu betätigen. Denn Gott gibt uns nicht, gab uns nicht, einen Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft. 2. Timotheus 2, 17. Darum konnte Paulus auch von sich und seinen Mitarbeitern sagen, die Liebe Christus drängt uns. Die Liebe Gottes und Christi ist das Vollkommenheitsvorbild, das auch uns als Muster für unsere Liebestätigkeit dienen soll. Als geliebte Kinder werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe, so wie auch Christus euch liebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Epheser 5, 1 und 2. Hier werden wir zugleich darüber belehrt, was Liebe in ihrer wahren Bedeutung überhaupt ist, nämlich Hingabe, völlige Hingabe für die Geliebten, für die ganze Welt, Genau das will auch Paulus sagen, wenn er den Galatern schreibt, sklavt einander durch die Liebe. Galater 5,13. Paulus kann von sich selbst und von einigen seiner Mitarbeiter berichten, die in der Liebe bis zur äußersten Selbsthingabe gegangen sind. Zum Beispiel Priska und Aquila, seine Mitarbeiter in Christus, die für meine Seele ihren eigenen Hals aufs Spiel gesetzt haben. Römer 16, 3 und 4. Epaphroditus sollte von den Philippern in Ehren gehalten werden, da er um euren Mangel an Dienstleistungen für mich ausfüllte. Und auch dem Epaphras bezeugte Paulus, dass dieser viel Pein um die in Kolossea, in Laodicea und Hierapolis litt. Kolosser 4,13. Dem Timotheus schreibt er, der Herr erzeige dem Haus des Onesiphorus Erbarmen, weil er mich oftmals erfrischt hat und sich meiner Ketten nicht schämte. Sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich auch. 2. Timotheus 1,16 bis 18. Auch Timotheus selbst erhielt von Paulus die Bestätigung, du aber bist meiner Lehre vollends gefolgt, auch meinem Beweggrund, Vorsatz und Glauben, meiner Geduld und Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen und Leiden. 2. Timotheus 3,10 und 11. Ähnlich spricht er auch von Titus und anderen Mitarbeitern. Das ist eine überzeugende Reihe echter Liebeserweisungen, durch die auch uns zugesprochen wird, in der Liebe fleißige Nachahmer zu sein. Solch geistgewirkte Liebe hat mit fleischlicher und seelischer Liebe nicht das Geringste zu tun. Alles, was vom Fleisch stammt, also auch die fleischliche Liebe, ist nicht tragfähig genug, um in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Früher oder später kommt es zu einem Fehlschlag und führt außerdem ins Verderben. Die Liebe der Kinder dieser Welt ist zumeist von kurzer Dauer, unnüchtern, zu sehr abhängig von äußerem Wohlbefinden und Stimmungen, darum fehlt ihr die Beständigkeit. Die seelische, fleischliche Liebe macht sich abhängig, wie sie geliebt wird. Der Herr Jesus sagte zu solch berechnenderm Lieben, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn habt ihr zu erwarten? Matthäus 5, 46. So verhält sich auch die ungläubige Welt. Jedoch mit der Liebe Gottes ist seelische Liebe nicht vergleichbar. Nur geistgewirkte Liebe, eben die Liebe Gottes, die durch Heiligen Geist in unseren Herzen ausgegossen ist, entspricht völlig und unveränderlich in den Eigenschaften von 1. Korinther 13. Und damit der Liebe, die Gott selbst in Christus wirksam werden lässt. Darum gilt sie wiederum zuerst ihm, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 1. Johannes 4,19. Aber darüber hinaus auch allen, die unseren Herrn Jesus Christus ebenfalls in Unvergänglichkeit lieben. Epheser 6, 24. Das mag nun nicht immer leicht sein, ihr Lieben, zumal unsere Schwachheiten und Fehler uns gegenseitig im Wege zu stehen scheinen. Aber wenn wir bereit sind, uns darin in herzlicher und ungeheuchelter Liebe ertragen, nicht nur verstandesgemäß oder damit auch wir geliebt werden, sondern tut alles ohne Murren und Schlussfolgern, damit ihr untadelig und ohne Arglist werdet, makellose Kinder Gottes inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation. Und so weiter. Philipper 2, 14, 15. Die Liebe soll nie nach Maß gewogen werden. Paulus weist oft darauf hin, dass wir im Verschenken dieser Liebe nicht sparsam, sondern verschwenderisch sein sollen. Es ist ja eine Erfahrungstatsache, dass wir umso mehr Liebe erhalten umso und besitzen, je mehr wir davon ausgeben und verschwenden. Dies sollte allerdings nicht der Grund unseres Lebens sein. Wir sollen nur wissen, dass verschwenderische Liebe nicht arm, sondern reich macht. Dass sie nicht weniger wird, wenn wir sie verschwenderisch austeilen, mit ihr umgehen. Ebenso wenig richtet sich die wahre Liebe nach Widerfahrungen, Kränkungen, empfangenen Übel. Bei vielen Menschen kühlt sich die Liebe nach solchen Erfahrungen merklich ab. Das ist dann ein Zeichen, dass mit einer solchen Liebe es nicht besonders gut bestellt ist. Denn wirkliche Liebe kann eine Menge Sünden zudecken. 1. Petrus 4,8. Das heißt, sie kann sie völlig unangerechnet lassen. Es war für Paulus immer ein Grund zu besonderem Danken, wenn er sehen oder hören durfte, wie die Heiligen Liebe zueinander hatten. Aber er gab sich damit nie zufrieden. Er lobte dies zwar, aber er sprach gleichzeitig zu, immer noch mehr zu lieben. Was die geschwisterliche, brüderliche Liebe betrifft, so brauchen wir euch darüber nicht zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt worden, einander zu lieben. Denn dasselbe erweist ihr ja auch. Wir sprechen euch aber zu, Geschwister, darin immer mehr überzufließen. 1. Thessalonicher 4, 9 und 10. Und dafür bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Feingefühl überfließe. Philipper 1, 9. So auch 1. Thessalonicher 3, 12. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überfließen in der Liebe zueinander und zu allen. Ja, ihr Lieben, Gnade erweisend, einander ertragend, über allem die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist, anziehend, so soll unser Glaubenswandel Tag aus, Tag ein aussehen. Unser geliebter Herr, schenke uns allen diese Fähigkeit, diese Liebesfähigkeit und Tragkraft. Amen.